Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Mein heutiger Gast hat immer Schlagsahne zu Hause, stets Schokoladen und Vanilleeis. Und natürlich auch eine Flasche Cremant. Man kann ja nie wissen, wer unverhofft vorbeischneit. Und dann wäre es doch schade, den jeweiligen Tag nicht angemessen zu feiern, sagt er. Für mich war es unterhaltsam und wirklich auch interessant, Marco Schreil über ein Gespräch wie dieses kennenzulernen. Der 1974 in Erfurt geborene und im thüringischen Apolda aufgewachsene Moderator besitzt ein beeindruckendes Erinnerungsvermögen. Auch und gerade, wenn es um die kulinarischen Stationen seines Lebens geht. Biografisch hier nur so viel. Bundeswehr, Studium Sport- und Erziehungswissenschaften in Jena, Nachrichtensprecher beim Radio, Sportmoderator, Fernsehmoderator. Zum Beispiel 7 Jahre lang DSDS. 2015 wird bei seiner Mutter Korea Huntington eine recht seltene vererbbare Hirnkrankheit diagnostiziert. Marco nimmt dies zum Anlass, sein Leben und damit auch das seiner Familie aufzuschreiben. Und eben dieses Buch ist gespickt mit Erzählungen über Knäckebrot und Mohnkuchen, Eierschecke und Kirschlikör. In Toast Hawaii spricht Marco aber auch über einen alten Toaster und Thüringer Bratwürste, verbrannte Finger, Cracker und 3 Pfund Brot für 93 Pfennig. Kommen Sie mit! Herzlich willkommen, lieber Marco.
Wie schön, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich auch und ich freue mich doppelt, weil dadurch, dass du dieses Buch geschrieben hast, weiß ich so ein bisschen was über deine kulinarischen Erinnerungen. Denn wer über sein Leben schreibt, du hast eigentlich so eine Art Autobiografie abgeliefert, indem du über euer Familienleben und insbesondere über die Krankheit deiner Mutter geschrieben hast. Ja. Aber wer über sein Leben spricht oder darüber nachdenkt, kann dies eigentlich nicht tun, ohne das Essen irgendwie zu
erwähnen. Ohne in die Pfanne zu gucken.
Ja, ist ja so.
Ja.
Es sind Essenserinnerungen wie so kleine Postkarten, so stelle ich es mir vor.
Ne? Stimmt, ja. Postkarte von Großmutter waren die Bratkartoffeln. Postkarte von Uroma waren die Cracker. Meine Uroma hat Cracker gemacht.
Keine Busfahrt ohne Cracker.
Ja, und die mussten richtig mit viel guter Butter. Ich weiß gar nicht, wann dieser Begriff entstanden ist, dass es gute Butter ist. Und meine Uroma hat wirklich mit guter Butter um sich geworfen, dass es krachte. Und das war gut so, mache ich heute übrigens auch.
Diese Cracker, ne, da haben wir, glaube ich, eine unterschiedliche Assoziation, weil ich habe so bei so Crackern so leicht runde, mit so ausgezahnt oder wie so ein unebener Rand.
Wo man dann so Frischkäse draufschmieren kann.
Salzcracker, sehr lecker, so ähnlich wie Tuck, aber nur in rund und so. Ja. Aber die Cracker deiner Großmutter waren Croutons.
Ja, genau, Riesencroutons. Also die wurden bei uns in die Thüringer Klöße reingesteckt. Ne? Da wurden sie ein bisschen kleiner gemacht in der Mitte diese Croutons, diese Cracker drin, habe ich als Kind, ich habe die Klöße aufgerissen und habe die rausgezogen. Und habe die Klöße wieder zugemacht und so getan, als hätte ich nichts getan. Und meine Oma hat die gemacht, um mit mir Bus zu fahren. Ganz selten gab es Kartoffelchips oder Erdnussflips oder Salzstangen. Das war so Mangelware. Und meine Großmutter hat aus der Not eine Tugend gemacht und hat diese Cracker gemacht. Die hießen Cracker bei uns, weil sie eben ein bisschen größer waren.
Aus altem Brot? Oder
aus so Brötchen von vorgestern, also es wurde nichts weggeworfen und manchmal auch ein bisschen Brot dazu. Große Brotwürfel oder Brötchenwürfel richtig in Butter angebraten, bis sie goldbraun sind und dann wurden sie so leicht auf Papier oder so gelegt, dann tropften die ein bisschen ab und dann kamen sie in eine Papiertüte und dann sind wir Bus gefahren von der Bushaltestelle bis zum Friedhof und wieder zurück. Und das so lange, wie ich wollte. Und
wie? So lange? Ihr seid dann weitergefahren, hin und her?
Immer hin und her.
Nein.
Immer hin und her.
Seid ihr nicht? Also Omas steigen doch und vor allen Dingen auch Uromas an Friedhöfen aus, um irgendein Grab zu pflegen.
Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Wir sind bis zur Endhaltestelle gefahren und dann habe ich gesagt, Oma, nochmal. Und dann hat Oma für 20 Pfennig nochmal wieder ein Ticket gekauft. Und dann sind wir nochmal gefahren. Und dann habe ich wahlweise ganz vorn rechts gesessen, um den Busfahrer beobachten zu können. Und ich war mal fasziniert von diesen Wippen, auf denen die sitzen. Das hat so riesen Feder. Ja. Ne? Mhm. Und wenn der dann also auf seine Knöpfe gedrückt hat, um die Tür aufzumachen, dann machte das so pff.
Ja, heute, ich glaube, das ist heute noch so.
Pff. Das habe ich immer schon, das habe ich ihm quasi vorgegeben, dass er das machen konnte.
Verstehe. Wäre das ein Berufswunsch von dir gewesen früher?
Ich wollte Busfahrer werden. Ich wollte der Busfahrer dieses knallroten Plastikbusses werden, den ich irgendwann geschenkt bekam. Und mit dem ich nicht über die Anbauwand, über die Schrankwand meiner Eltern fahren durfte, aber mit dem ich einmal durch die ganze Wohnung gecruised bin. Mhm. Ich wollte wirklich Busfahrer werden und am liebsten von einem Schlenki. Weißt du, was ein Schlenki ist?
Ich assoziiere frei und denke mal, das wird so ein verlängerter Bus gewesen
sein.
Genau,
wie heißt der richtig, so ein Gelenkbus?
Nein, ich glaube, ist es Gelenkbus? Ich glaube, es gibt noch ein anderes Wort
dafür. Also auf alle Fälle so ein Schlenki, der da hinten noch so ein Appendix dran hat.
Ja.
So einen wollte ich fahren.
Und als dann diese Phase vorbei war, hattest du noch einen anderen Berufswunsch?
Ja, ich wollte eigentlich Kellner werden.
Ach.
Ja, ich bin ja ein Wendekind und nichts war für mich schöner, als in dieser Branche zu arbeiten.
Warte mal, wie alt warst du?
Ich war 16, als die Mauer fiel. Und ich fand es total schön, wenn man aus dem Restaurant ging, gibt es ja Trinkgeld. Und ich dachte immer so, du kriegst immer noch zu deinem eigentlichen Geld, kriegst du noch Geld dazu. Das ist ja irre. Und wenn du das richtig gut machst, kriegst du richtig viel Geld dazu. Und dann kommen ja bestimmt auch welche aus dem Westen. Und dann kriegst du auch Westgeld dazu. Das war meine Vorstellung. Ich werde Kellner und ich bediene die Menschen, dass sie es schön haben. Und ich trage mit so einem weißen Tuch über dem Arm, trage ich da, ich habe das dann zu Hause immer geübt, so zwei Teller auf die Hand und noch einen auf den Unterarm. Und dann weiß ich, dass meine Mutter auch gern gerufen hat, wenn die runterfallen, gibt's was. Ne? So, aber das hätte ich gerne gemacht. Kam aber eben anders. Dann kam die Wende und dann sagte wirklich mein damaliger Direktor der Schule, der auch gleichzeitig mein Trainer war, wo ich Leichtathletik trainiert habe, dem ich gesagt habe, ja, ich würde mich dann jetzt irgendwie bewerben. Das heißt ja jetzt so Hotelfachmann oder so. Und wenn ich es nicht kriege, dann mache ich Abitur. Und dann sagte er, bist du verrückt? Du machst jetzt Abitur. Und dann guckst du.
Oh, mm-hmm.
Ich wollte nicht per se Abitur machen. Und in dieser Wendezeit war es der beste Ratschlag, noch weiter in der Schulbildung zu bleiben, mich weiter zu bilden, diese 2 Jahre der Unsicherheit nach der Wende zu überbrücken, das Abitur zu haben. Dann wollte ich auch kein Kellner mehr werden. Dann wollte ich was studieren, was Sinnvolles. Und das wurde dann Sport, Erziehungswissenschaften und Sprechwissenschaften. Und ich ging zum Radio und fing an zu arbeiten.
Wo wären wir ohne die guten Kellnerinnen und Kellner, die wir an dieser... Komm, wir stoßen kurz mit diesem heißen Zitronenwasser auf all die guten Gastroleute an.
Auf euch!
Die sich vielleicht gegen ein Studium entschieden haben. Moment.
Und die heute ackern. Wie verrückt.
Diesen Beruf des Kellners... Hast du dir den abgeguckt aus dem Fernsehen oder aus Filmen oder wart ihr häufiger mal essen?
Wir waren essen. Wir waren unverhofft häufig essen.
Wie kommt das?
Mein Vater war ein Macher. Mein Vater hat nebenbei Autos aufgemöbelt für andere Menschen. Und in der DDR war das was ganz Besonderes. Mhm. Also du bist mit deinem ollen Trabi zu meinem Vater gekommen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, kriege ich hin, gib mir mal 6, 7 Wochen. Ne? Und dann hat Vater sich um dieses hässliche Ding gekümmert und hat gespachtelt und lackiert und Klebestreifchen hier und da und dort. Und irgendwann haben die Menschen ihr Auto, ihr Trabi zum größten Teil wieder zurückbekommen und der sah dann richtig toll aus. Und dann hat Vater sich das natürlich gut bezahlen lassen. Und dann kam der regelmäßig mit so... Geldscheinen nach Hause. Ne? Also dafür, dass er nach der Arbeit immer noch in die Garage ging. Unsere Garage wurde nicht benutzt, um unser Auto drin zu parken, sondern er hat die Garage eben als Herrichtanstalt benutzt. Und dann kam er mit dem Geld nach Hause und dann sagte der manchmal wirklich mitten in der Woche, sagte der zu meiner Mutter und mir, zieht euch an. Und wir wussten, jetzt ziehen wir uns ein bisschen besser an als sonst, weil wir uns dann in unser Auto setzten und von Apolda mitten in Thüringen, ein kleines Kaff, nach Jena gefahren sind. Und in Jena gab es ein Interhotel und in diesem Interhotel gab es ganz besonders tolle Sachen. Also ich erinnere mich heute noch an dieses Ragouffin, was wir damals dort gegessen haben.
Pastete?
Oh, das ist ja wirklich so eine Fleischpastete mit so Käse überbacken. Und dann gab es, Achtung, 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 die Worcestersoße dazu.
Ja, ja.
Also die Worcestersoße, die man dann da so drauf machen konnte. Und ich habe immer noch mehr drauf gemacht. Ich bin auch leider so ein Maggi-Kind. Also wenn du mir Maggi hinstellst, ich versaue dir jede Suppe, aber sie schmeckt mir dann noch besser. Und die habe ich dann drauf gemacht. Wir sind regelmäßig mitten in der Woche in dieses Interhotel gefahren und hatten das tollste Abendessen der Welt. Und ich durfte alles essen, was ich wollte.
Wow.
Also es gab nicht so dieses, guck auch auf die rechte Seite, was es kostet. Nein, ich durfte bestellen. Und ich wurde zwar von Vater darauf hingewiesen, das ist dann jetzt sehr teuer, was du bestellst, aber du darfst dieses Schnitzel oder diese Ländchen mit Kartoffelpüree oder mit Gemüse und so, das darfst du bestellen, weil heute ist ja ein toller Tag, ich habe ja Geld gekriegt.
Oh, ich liebe den Sozialismus. Funktioniert doch. Ich weiß gar nicht, was das ist. Okay. In dem Buch lässt du immer mal wieder bestimmte Worte fallen, Gerichte, die dann in den Geschichten untergebracht sind. Und mit denen werde ich dich jetzt
füttern.
Ja, das ist ein schönes Wort. Ja, damit werde ich dich jetzt füttern. Legen wir los mit deiner Oma. Eine hatten wir ja schon. Das war, glaube ich, die Uroma, mit der du diese Tour gemacht hast,
genau,
oder?
Genau, das war die Uroma. Uroma Lock, die nannte ich so, weil sie an der Bahn gewohnt hat.
Ach komm.
Da ist immer die Bahn direkt vor der Tür vorbeigefahren. Ich konnte aus ihrem Küchenfenster, der hat unterm Dach gewohnt, konnte ich rausgucken und habe noch dieses Geräusch im Kopf, wenn das so macht. Didim, 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 didim,
ah ja, didim, ich kenne das, natürlich.
Und ganz zum Ende macht's didim. Weil dann nur noch ein Radpaar drüber schießt über diese Weiche. Und Oma Lock hat die Cracker mit mir gemacht. Aber Oma Lock konnte auch super backen. Also das hat da eigentlich immer geduftet. Und was ich mir von ihr abgeguckt habe, ich besitze einen ganz alten Schaffen, eine Pfanne. Und Oma hat immer Schaffen dazu gesagt. Die wird einfach nicht ausgewaschen, sondern nur leicht ausgewischt.
Ja.
Oder das Fett bleibt drin.
Ja.
Beim nächsten Mal wird es leicht angebraten und dann wieder ein bisschen ausgewischt und so. Und Omas Schaffen war immer irgendwie noch warm. Also der wurde ständig benutzt und der wanderte dann wieder in den Herd. Da wurde er geparkt und dass nichts dran kam, wieder raus und so. Und man hatte manchmal das Gefühl, in diesen Crackern, Oma, das schmeckt noch ein bisschen nach Schnitzel, ne? Ja, gestern gab's Schnitzel. Habe ich für den Opa und für mich Schnitzel gemacht. Und Oma konnte auch sehr gut backen. Mohnkuchen, so richtig fetten, hohen Mohnkuchen konnte sie backen. Und Quarkkuchen, blöderweise habe ich in einen frischen Quarkkuchen als kleiner Junge einmal reingepackt. Den hatte sie auf den Küchentresen gestellt und ich konnte noch nicht bis auf den Küchentresen gucken und wollte gucken, wo der Kuchen ist und habe mit beiden Händen in den frischen Quarkkuchen gefasst.
Das klingt erstmal ganz unspektakulär, aber der war so heiß, dass du in die Klinik musstest.
Genau, dass ich mir die Hände richtig verbrannt hatte, richtig schlimm verbrannt. Und das hat sie sich für den Rest ihres Lebens selbst übel genommen. Und sie hat jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, hat sie meine Hände genommen und auf meine Hände geguckt und hat geguckt, ob auch wirklich nichts geblieben ist. Aber ich habe auf diese Art und Weise einen gewissen Respekt vor Ofen und vor heißen Sachen. Also ich bin der zu Hause diese dicken Handschuhe anhat, die bis zum Ellenbogen gehen.
Topflappenhandschuhe?
Genau, diese Riesendinger, wo man wie so
Tierärzte, die einen Kalb zur Welt bringen.
Genau. Also sobald ich irgendwas aus dem Ofen hole, die ziehe ich an und denke mir immer, dafür sind sie ja da.
Hast du eine Ofennarbe? Hast du keine Spuren von Verbrennungen?
Nein, zum Glück nicht. Ich habe eine klitzekleine Narbe, da muss ich aber selber manchmal suchen, wo sie ist, weil die gut verheilt ist. Ich bin als Kind in der DDR haben wir nannten es Altstoffe sammeln. Mhm, also Flaschen, Papier und konnten es dann wegbringen. Und dafür gab es, muss ich echt sagen, überdurchschnittlich viel Geld, wenn man das weggebracht hat. Und meine Oma hat mir dann immer beigebracht, dass von diesen Schnapsflaschen, wenn man da oben den Verschluss wegmacht, bleibt ja dieser Ring noch übrig. Und den musste man mit dem Schraubendreher noch so weghebeln.
Der Metallring noch, so, der zu dem Stöpsel gehörte.
Ich führte den also von oben ein, hielt die Flasche unten fest und den Rest erzähle ich nicht weiter.
Nee, ja, gut, danke, danke.
So, Karamba, da war der da drin. Aber es gab immer schön extra Geld dafür. Und das habe ich auch gerne in Bratwürste investiert.
Als Kind schon?
Ja, also eher so als Jugendlicher, eine Thüringer Bratwurst. Oh, wenn die irgendwo gebraten wurde. Auch heute, wenn ich irgendwie auf dem Weg nach Thüringen bin, ich bin dann so maßlos auch gern bei Bratwürsten. Ich kaufe mir dann eine und dann gehe ich hin und denke mir, nehme noch eine zweite. Aber geben Sie mir die dritte doch einfach gleich schon mit, dann kann ich die ja unterwegs.
Ich kann das total verstehen. Ich habe neulich, war ich auch selbst eingeladen bei einem Podcast und habe mich selbst reden hören, was mein Gehirn einfach dachte. Und mein Gehirn sprach einfach endlich mal aus, dass zum Beispiel Toastbrot, ne? Wenn Leute sagen, ich esse noch einen Toast oder ich habe einen Toast gegessen, ein Toastbrot, das kann ich nicht. Dann denke ich so, du hast ein Toastbrot gegessen? Bei Toastbrot möchte ich einfach, wenn ich das esse, so ein heißes, leicht krosses, in dem die Butter so einsackt, ne? Wo man es eigentlich muss man gar nichts, wenn es gesalzene Butter ist.
Ich wollte gerade sagen, bist du dann eher mit Salz noch drauf oder bist du eher noch Marmelade, die dann auch so da drauf
zerläuft? Ich nehme alles und ich meine dann die Vorstellung, dass ich 4 Toastbrote essen kann, macht mich glücklich. Und selbst wenn ich einfach, also mir selbst schon so ein Limit zu sagen, also mehr als 2 ist aber schon komisch. Aber die Vorstellung, so einfach zu seiner eigenen Maßlosigkeit zu sagen, lauf, du kleines Pferdchen, lauf, lauf. Und wenn es ein 5. ist, wenn du es reinkriegst, bitte. So viel isst man dann ja doch nicht.
So siehst du, und bei mir ist es nur manchmal der klassische Toast. Eigentlich gerne im Hotel, wenn da so ein Toaster steht und man diese Brote ungetoastet liegen hat und man weiß, man kann die da reinlegen und man kriegt sie dann womöglich auch zum Platz gebracht und dann sind die so schräg durchgeschnitten. So halbiert.
Aus irgendeinem Grund schmecken sie dann besser.
Vielen Dank dafür. Zu Hause habe ich meine eigene Art Toast entwickelt. Wahrscheinlich die Mittellösung aus dem Cracker meiner Urgroßmutter und dem Toast. Ich mache gern mein eigenes, wie nenne ich es, Bratbrot, haben wir es, glaube ich, genannt. Also am Ende hat es ja auch Oma erfunden. Eine Scheibe Brot, Butter in den Schaffen, in die Pfanne und dann das
mit
Brot
der geputterten Seite aber.
Da drin gewendet. Und wenn man dann dieses gebratene Brot rausnimmt und das noch so vor Butter schlonzig ist, da kann ich auch alles drauf. Also dann nochmal extra Butter drauf und Salz und Pfeffer oder frisches Schmalz. Die Welt kann so einfach und so schön sein.
Also zu dieser Idee deiner Großmutter bin ich mal gekommen, als ich in einer Ferienwohnung keinen Toaster fand, was ich sträflich finde. Also ich könnte, glaube ich, eher auf eine Dusche verzichten als auf einen Toaster. Und um sich dann ein Brot zu rösten, kann man ja eben auf die Pfanne zurückgreifen, wenn man es nicht zu heiß macht und es dann irgendwie anbrennt. Weil in Hotels, an so Buffets gibt es ja oft auch richtig exzellentes Brot. Ja. Da ist es ja, also da würde ich, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, mir einen Toast zu machen, weil ich da sieht man ja wirklich auch ganz tolle Brotsorten manchmal stehen.
Und dann bin ich manchmal so frech, dass ich mir, wenn diese Brote da so liegen, immer die, wie sagst du,
den hinten, den Knust,
ich sage Ränftchen oder den Anfang so abschneide. Und als Kind habe ich das gemacht, wenn ich Brot kaufen sollte. Und ich werde das nie vergessen. Ein 3-Pfund-Brot, ich glaube ein 3-Pfund-Brot in der DDR, kostete 93 Pfennig. Und natürlich bin ich mit einer Mark losgeschickt worden und habe ein 3-Pfund-Brot gekauft. Normales Mischbrot. Und bin zur Bäckerin gegangen und die hat diese Mark eingestrichen und ich habe das Brot genommen, bin nach Hause gegangen. Und dann habe ich da gern so dran rumgebissen schon. Ja. Und habe es dann so ausgehöhlt. Ja. Und meine Mutter hat dann immer gesagt, okay, also das erste Drittel ist dann schon mal erledigt. Dann hat sie das so abgeschnitten und dann durfte ich das zu Ende essen und dann hatte es eine gute Schnittstelle. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wieso gibt mir die Bäckersfrau eigentlich nie Wechselgeld? Diese 7 Pfennig. Die habe ich dann irgendwann eingefordert und dann guckte die mir tief in die Augen, so nach dem Motto, du kleiner Fatzke, was verlangst du eigentlich von mir? Und dann war ich schlau und bin hingegangen und habe gesagt, ich möchte bitte ein Brot und ein Brötchen, weil ein Brötchen kostete 5 Pfennig.
Ah.
Und dann hat sie mich natürlich mit ihren Blicken gestraft und dann habe ich mir dieses Brötchen auch mal noch reingezogen auf dem Weg nach Hause.
Ja, eine deiner Großmütter oder Urgroßmütter, also um das nochmal zu sagen, als du zur Welt gekommen bist, war eine deiner Omas 36 Jahre alt. Mhm. Denn deine Mutter hat sie mit 18 bekommen und deine Mutter hat dich auch mit 18 bekommen. Also das war eine sehr, sehr junge Frau noch, Witwe damals schon.
Ja.
Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass sie das Brot auf eine bestimmte Art und Weise geschnitten hat, ne?
Ja, das schreibe ich im Buch. Das ist echt so. Meine Oma hat sich dieses Brot unter den linken Arm genommen, wie so ein, als würde man so einen Blumenstrauß, einen großen Blumenstrauß nach Hause tragen. Und dann hat sie mit der rechten Hand dieses große Brotmesser genommen und hat dann von außen nach innen in Richtung Busen, hat sie dieses Brot in Scheiben geschnitten. Und ich stand immer davor und dachte immer so, oh, wenn das schief geht,
ja,
dann schneidet sie sich in die Schürze. Und dann ist die Schürze kaputt. Oma hatte übrigens immer eine Schürze an. Und ich traue mich das gar nicht. Ich habe das noch nie ausprobiert.
Das zum Körper hinzuschneiden, ja. Das ist ja auch das Erste, was man lernt, immer vom Körper weg.
Also ich habe das noch nie selbst ausprobiert, aber ich habe dieses Bild noch vor Augen. Und sie konnte das perfekt. Also wir hatten keine Brotschneidemaschine. Habe ich heute auch nicht. Ich schneide mein Brot auch mit der Hand, aber auf so einem großen
Brett,
einem anständigen Messer.
Wobei das Messer wird wahrscheinlich gut gewesen sein, sonst hätte sie das gar nicht machen können. Aber die Scheiben waren dann wahrscheinlich auch dementsprechend dick.
Ja,
also dünn kannst du es ja nicht schneiden.
Nee, also bei uns gab es keine Scheiben. Wahrscheinlich hätte mein Vater gesagt, das waren Rungsen. Rungsen, so ein richtiger Rungsen, da kannst du noch was drauf. Also es gab einfach keine dünnen Brote bei uns zu Hause. Wenn ich ein Frühstücksbrot gemacht bekam, und das habe ich heute auch übernommen, das sind nicht so kleine, feine, dünne Scheibchen, die ganz toll aussehen mit einer Scheibe Salami dazwischen. Nein, das waren so zwei richtig handgeschnittene Scheiben Brot mit richtig Butter, die dann auch mal so durch die Poren durchschlonzte. Und dann war da richtig Wurst drauf oder Käse. Und manchmal hatte ich da so Maulsperre von. Also das war richtig viel. Und das habe ich mir so beibehalten. Wenn ich mir ein Frühstücksbrot mache, dann ein Frühstücksbrot und kein Brotchen.
Und auch nur eins?
Kommt drauf an, ob du schon in der Mitte des Brotes angekommen bist oder nicht. Und es kommt drauf an, ob es eine kurze Schicht ist oder nicht. Es kommt drauf an, ob ich allein verreise oder nicht. Meist ist es mehr, ja. Und wenn ich es dann
auf dem Kühlschrank. Wo kommt jetzt das Verreisen her?
Wenn ich an die Ostsee reise zum Beispiel und wir mit dem Auto unterwegs sind, dann haben wir ja Köln kaum verlassen.
Ach, du redest jetzt schon über Proviant.
Ja, dann
okay,
heißt
das
ja,
müssen wir auseinanderfummeln.
Hast du eigentlich ein Brot gemacht? Ja, natürlich habe ich ein Brot gemacht. Steht hinterm Beifahrersitz. Warte, ich drehe mich mal um und hol das mal. Und ist man mit dem Zug unterwegs, dann bist du ja von Köln noch nicht mal in Wuppertal. Dann hast du die kleine Papiertüte schon rausgezogen und dann macht's knister, knister. Und
weil man es essen muss, weil es anders schmeckt, weil Proviant besser schmeckt. Das ist ja nun mal so. Also ich liebe das. Und das ist auch so eine Kindheitserinnerung, die du ja auch hast. Wenn ihr früher an die Ostsee gefahren seid, dann wird das auch so gewesen sein.
Ja, wir sind an die Ostsee gefahren und es gab richtig gut Proviant.
Der bestand aus geschmierten Broten.
Geschmierte Brote. Ich glaube, so was wie Tomätchen und so gab es bei uns dann nicht, weil das ja nicht so gut zu haben war. Ich glaube,
Apfelgurke?
Ja, Apfelgurke wurde geschnitten, das stimmt. So Apfelspalten mache ich heute auch noch. Ich finde das toll.
Oh, ich liebe das. Das ist wirklich, und komischerweise essen ja Menschen dir plötzlich so Apfelspalten weg, nur weil du den Apfel geschnitten hast.
Genau.
Das ist irgendwie reizvoll.
Und sie würden nicht reinbeißen.
Ja,
sie essen den Apfel so. Und dann war bei uns ja aber die Nummer mit, ich habe Hunger oder wollen wir was essen? Dann mussten wir anhalten. Also bei uns in den 18 Autos, die mein Vater hatte, bis
das
ich 18
wirklich.
War.
Das stimmt wirklich. Also es waren wirklich 18 Autos.
Es waren 18 Autos.
Wow.
Eben weil er auch so Autos herrichten konnte. Ja. Der hat die dann gekauft, hergerichtet, wieder verkauft für mehr Geld und
ich
so weiter und so fort.
Ich liebe den Sozialismus, ich bleibe dabei.
dann mussten wir anhalten, weil im Auto nicht gegessen wurde.
Ah.
Das gab's nicht. Mhm. Also so wie zu Hause Schuhe aus, war im Auto nicht Essen. Und dann haben wir angehalten und dann wurde gegessen und um Himmels Willen nichts aufs Dach gelegt. Nein, also es wurde dann irgendwie so ein Tuch auf dem Beifahrersitz und dann wurde alles ausgebreitet.
Mhm.
Und dann wurde gegessen und dann wurden die Hände sauber gemacht und zwar richtig sauber gemacht und dann ging es wieder ins Auto. Da war mein Vater sehr, sehr penibel und ich habe das ganz lange übernommen. Und wenn ich heute manchmal selbstfahrenderweise noch mir nebenbei ein Brot reinhaue, denke ich manchmal so, oh Gott, Papa, wenn du das siehst, ne? Hoffentlich fällt nichts von der Mortadella raus. Dann denke ich an ihn und mache es aber auch zum Glück anders.
Ja.
Ja.
Also mir sind so richtig abgerockte Autos, in denen so Müllpapier überall so rumliegt, ne? Wo man so sagt, okay, wenn du ein 19-jähriges Girl bist, das gerade nach Berlin gezogen ist und die erste WG hat, dann findet man das ganz charmant und denkt so, ja, okay. Aber das wäre mir suspekt.
Ja.
Wobei es mir noch nie geglückt ist, ein Auto wirklich von innen irgendwie in Ordnung zu halten. Also es ist eher so, da liegen schon so Sachen rum, ja, aber es ist kein Müll, es ist kein Papier. Mhm. Aber umgekehrt ist es mir auch suspekt, wenn Leute sich total anstellen. Wenn man also wirklich in dieses Auto einsteigt und das Gefühl hat, man sitzt in so einem, in so einer Apollo-Kapsel und alles, was man jetzt anfasst, wird irgendeinen Fingerabdruck hinterlassen oder so. Also insofern schön, dass du das mit der Mortadella hinbekommen hast.
Ja, der goldene Mittelweg.
Ja. Gibt es Urlaubsessen, an das du dich erinnerst?
Natürlich erinnere ich mich als erstes an Bratwürste. Also Bratwürste kamen auch bei uns irgendwie nach der Wende, wenn wir in Richtung Ostsee gefahren sind, kamen die aus Thüringen mit an die Ostsee. Dann wurde ein kleiner Grill organisiert und dann wurden Thüringer Bratwürste.
Wieso nach der Wende? Die gab es doch auch schon vorher.
Ja, aber da war das mit dem Transport nicht so leicht. Also wir sind dann irgendwie 7 Stunden von Thüringen bis zur Ostsee mit dem Trabi geknattert, mitten im Sommer, ohne Klimaanlage, ohne irgendwelche Belüftung. Dann war es halt einfach zu warm. Und nach der Wende hatten meine Eltern auch so eine kleine Kühltasche. Und dann wurde das Zeug gut in Zeitungen eingepackt, noch so ein Kühlakku dazu. Dann hat das funktioniert. Und ansonsten erinnere ich mich an Fisch aller Art. Also wir sind, meine Eltern waren wirklich so spendabel. Das muss ich sagen. Wenn wir in den Urlaub gefahren sind, gab es kein, wir müssen sparsam sein. Dann sind wir abends frische Scholle essen gegangen in ein Restaurant. Es gab wirklich immer frischen Fisch. Und es gab niemals, bis in der Pubertät, aber es gab niemals diesen Moment, dass ich das Gefühl hatte, ich darf jetzt nicht mehr, sondern ich durfte. Und ich durfte auch noch Nachtisch. Und
an welchen Nachtisch erinnerst du dich besonders gern?
Eierkuchen.
Was verstehst du unter Eierkuchen? Pfannkuchen, Hapfen?
Nee, Eierkuchen sind Pfannkuchen, also Mehl, Ei, Zucker.
Also warme,
Zucker,
in der Pfanne zubereitet. Ja, da
schön
gibt es ja
dünn,
unterschiedliche Definitionen.
Oder so dünn, dass sie nicht zu dick sind.
Ja,
ist jetzt eine Definition.
Naja.
Und die dann so zusammengerollt und irgendwie so Zimt und Zucker drüber. Damit
Apfelmus,
konntest du mich als
lecker.
Kind schon
ja.
gut, genau, mit Apfelmus. Heute, ja, was macht man da nicht alles? Macht man noch so leichte Schokosoße drüber oder man macht Schlagsahne und dann kommt frisches Obst dazu und so. Daran kann ich mich erinnern. Und ansonsten.
Ich meine, in dem Buch, da erinnere ich mich jetzt gerade an etwas. Es gab morgens, ihr habt bei, nicht Luzi, wie hieß diese Frau, bei
doch,
der
Luzi.
Ihr in der,
genau,
Luzi,
ja,
in der Garage gewohnt
ja.
habt?
Ja, wir haben wirklich in der Garage gewohnt. Und das ist kein Scherz. Und Luzi hatte diese Garage etwas ausgeräumt, da standen vorher so alte Trecker drin und hatte in der Mitte wie so einen Raumteiler mit so einem Bettlaken gespannt. Und auf der einen Seite des Bettlakens waren die Urlaubsbekannten meiner Eltern mit ihrem Sohn und wir auf der anderen Seite. Und da haben wir in Betten geschlafen, die da reingestellt wurden, irgendwie für 2 Mark am Tag oder so. Und Luzi war die Wirtin, also heute würde man sagen die Airbnb-Frau.
Ne? Ihr gehörte das Haus.
Ihr gehörte das Haus, richtig. Und die hat dann irgendwie uns morgens Kaffee kochen lassen und dann gab es frische Brötchen. Irgendjemand hatte dann irgendwie im Dorf immer Brötchen geholt mit Marmelade und dann sind wir zum Strand gefahren und dann gab es eben irgendwie so Mittagessen irgendwo am Strand in irgendeinem kleinen Restaurant. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an Nudeln mit Tomatensoße oder an Jägerschnitzel, sagte man damals. Das war Jagdwurst paniert auf die Nudeln mit Tomatensoße obendrauf. Dann gab es natürlich Soft-Eis en masse, das ich vom Kiosk bis zum Strand balanciert habe und natürlich einmal rechts geleckt, einmal links geleckt, so dass bloß nichts runtertropft und Mutter hat eins davon abbekommen. Das sind so die Urlaubserinnerungen. Mhm. Wirklich schöne, einfache Sachen und davon immer genug.
Habt ihr eine Süßigkeiten-Schublade zu Hause gehabt?
So eine typische Süßigkeiten-Schublade hatten wir tatsächlich nicht. Nee, es gab eine Schublade bei Oma in der Küche, als ich noch ganz klein war. Meine Mutter hat mir ganzzeitig beigebracht, dass ich keinen Nuckel mehr nehmen sollte. Mhm. Und Oma hatte immer noch einen in der Schublade. Und Oma wohnte ja oben drüber. Und dann bin ich also die Treppen hoch und habe als erstes diese Schublade aufgezogen, blopp, einmal reingegriffen, den Nuckel ab in den Mund. Und wenn ich meine Mutter die knarzenden Treppen hochhörte, dann flog diese Schublade auf, der Nuckel rein, Schublade zu und wir taten so, als wäre nichts passiert. Ja. Und später bei uns zu Hause, also es gab keine Süßigkeiten-Schublade, aber es gab den Alkoholschrank. Gott, das klingt jetzt so, als wäre ich in einer Alkoholikerfamilie aufgewachsen. Wir hatten keine Minibar, sondern wir hatten so einen Wohnzimmerschrank. Und da, der wurde mit so einem, der hatte so einen Schlüssel. Ne? Man hat den nicht einfach aufgezogen, sondern Schlüssel umgedreht, Tür ging auf, Schlüssel zugedreht. Und meine Mutter hatte eine bestimmte Schlüsselparkposition.
Wann hast du das entdeckt, dass es diese Position gibt?
Ach, ich war vielleicht so 11 oder 12.
Das hast du begriffen, weil du gesehen hast, wie sie das geschlossen hat und dann, wie man so ein Tresor vielleicht so dreht. Und du hast dann gemerkt, dass sie das
gesehen,
macht.
Die hat den immer so ganz leicht noch schräg gedreht. Und dann habe ich gedacht, ich krieg den doch danach wieder so hin. Und das waren meine ersten Erfahrungen mit Pfeffi-Likör.
Dieses Pfefferminzlikör?
Dieses grüne Zeug. Oh, damit könntest du mich heute jagen. Ja? Oder Eierlikör. Und natürlich wurde dann manchmal, wenn irgendwie Besuch kam, so, oh, ich dachte, da wäre noch mehr Eierlikör drin. Das waren so meine ersten alkoholischen Erfahrungen. Ich habe dann einfach wirklich mir das Zeug geklaut und manchmal so ein halbes Eierlikörglas am Nachmittag reingezogen.
Erinnerst du dich an deinen ersten Schwips? Oder an dein erstes Betrunkensein, wo du dann so dachtest, oh Gott, nie wieder. Nie wieder das. Also zum Beispiel nie wieder Pfeffi.
Ich hatte eine Phase, da habe ich gesagt, nie wieder Sekt, weil ich den ganzen Abend Sekt getrunken habe und davon so ein never-ending Brummkreisel gekriekt habe.
Wie alt warst du da?
Vielleicht so 19, 20. Ich habe ganz lange nicht getrunken, weil ich ja Sport gemacht habe. Und dann gab es nur Sekt einen ganzen Abend und diese Nacht war ganz schrecklich. Und ich habe dann wirklich einen Fuß rausgestellt, weil ich dachte so, das dreht sich doch hier alles. Und dann habe ich gedacht, nee, Sekt nie wieder. Aber dann, es gab vielleicht irgendwann so in meinen 20er Jahren oder es müssen schon die 30er gewesen sein, weil es war dann schon in Köln, gab es so 1, 2 Karnevalserlebnisse, die ganz schrecklich waren. Wenn du so viel Kölsch trinkst, dass du wirklich davon betrunken bist, dann musst du sehr viel getrunken haben. Ja, aber inzwischen habe ich das ganz gut im Griff und ich glaube, ich hatte irgendwie 10 Jahre schon nicht mehr sowas wie richtig, wie sagt man, strutzvoll. Nein, nein. Mhm. Du trinkst gar keinen Alkohol, ne?
Eigentlich gar nicht. Ich habe das Glück, dass ich sowas wie Wein oder Bier gar nicht mag oder Schnaps. Ich habe dann so Sachen gefunden, die ich mag, weil sie nicht nach Alkohol schmecken, aber habe da wiederum das Glück, dass mein Körper darauf reagiert wie auf so eine Vergiftung. Also richtig so mit Migräne, wenn ich Pech habe.
Nein.
Ne? Und hin und wieder habe ich mal so Bock auf einen Gin Tonic oder so.
Kann ich nachvollziehen.
Mache ich auch manchmal, wenn ich weiß, dass ich am nächsten Tag theoretisch durch die Hölle gehen könnte.
Okay.
Was dann aber nicht passiert. Nur die Zeit, wo ich mir jetzt so 2 bestellen würde, das ist definitiv vorbei. Und ich habe jetzt auch wirklich ganz lange, vielleicht einmal im Monat oder so, trinke ich dann Alkohol. Das hat jetzt also nichts Ideologisches. Wobei ich ganz froh bin, weil möglicherweise, wenn ich noch einen Schwips kriegen würde oder dieses warme Summen im Kopf, das ich ja schon auch kenne aus Erfahrung, weil es mal ein schöner Abend war und dann habe ich dann... Da schützt mich mein Körper vor. Ich weiß nicht, ob meine Vernunft mich davor so schützen würde, da immer sehr maßvoll zu sein. Also insofern bin ich da ganz dankbar, dass das so geregelt ist.
Finde ich auch so eine Diskussion, die ich gar nicht ertragen möchte, wenn jemand sagt, nein, ich möchte bitte nicht oder ich möchte nicht mehr. Also da habe ich mich auch irgendwie so emanzipiert, wenn... Ich hatte das neulich, da waren wir Abendessen und ich hatte so ein alkoholfreies Weizen und ich liebe das. Und dann kam jemand mit so einem Kölschkranz und sagt, nimmst du noch einen Kölsch? Und hab gesagt so, nee. Und guckte auf mein alkoholfreies Weizen so ein bisschen despektierlich, wo ich dachte, nein, mach das nicht. Ihr wisst ja nie, was dahinter steckt. Die wirklich spannendste, lustigste Geschichte mit Alkohol, Insel Hiddensee. Wir waren zu 6 oder 7 Freunde, Kolleginnen, Kollegen und wir gingen in unser Lieblingsrestaurant dort und alle bestellten sich ein Glas Wein, ein Bier, irgendwie sowas und ich bestellte mir eine Sanddornsaftschorle und der Kellner fragte noch eine große und dann habe ich gesagt, ja eine große, so einen halben Liter, super. Und die anderen machten so ein, Sanddornsaftschorle, wir sind den ersten Abend hier, es wäre ganz schön, wenn wir mal anstoßen könnten. Und so, dann habe ich gesagt, nee, lass mich mal, ich möchte gerne eine Sanddornsaftschorle trinken. Und dann kam das Zeug, stand auf dem Tisch und ich musste kurz austreten. Und kam wieder und alle grinsten so ein bisschen.
Oh nee.
Und dann habe ich getrunken und noch einen Schluck getrunken und dachte so, es schmeckt aber eigenartig. Und habe dann so in die Runde gefragt, habe gesagt, habt ihr da was reingemacht? Und dann machten alle so, nein. Und ich habe denen nicht getraut. Mhm. Und habe aber trotzdem weitergetrunken. Und habe weitergetrunken, bis ich irgendwann gesagt habe, habt ihr da was reingemacht? Jetzt sagt man, nein, wirklich nicht. Und dann habe ich eine Freundin probieren lassen und habe gesagt, schmeckt doch mal, das ist doch, da ist doch Alkohol drin. Und dann hat die gekostet und hat gesagt so, ja, das ist drüber, glaube ich. Das ist schlecht geworden. Das schmeckt wirklich nach Alkohol. Und da habe ich den Kellner gerufen und hatte von diesem halben Liter bestimmt schon zwei Drittel getrunken, ne? Also was wirklich dumm ist. Und der Kellner kam und sagte, oh, muss ich mal gucken. Und dann kam der mit hochrotem Kopf zurück und sagte, das war Likör.
Ach so,
ich habe eine Sanddorn-Likörschorle gemacht.
Auf.
So, und natürlich hatte ich schon eine rote Birne und hatte schon Temperatur und habe das gemerkt. Und da setzte dann aber bei allen plötzlich diese Angst ein, warum hat der was Alkoholfreies bestellt. Und ich habe dem dann schnell die Angst genommen und habe gesagt, nein, zum Glück bin ich in Ordnung. Ja, sie haben keinen Fehler gemacht.
Ja, aber
gemacht.
Dass man das denken muss, ne?
Also aber
das,
stell dir vor, ja, es würde jemand wirklich etwas Alkoholfreies bestellen, weil er die schlimmste Zeit schon hinter sich hat.
Horror.
Und dann passiert sowas und dann bist du wieder drin in diesem Horror. Also das habe ich abgespeichert in meinem Herzen, meiner Seele und werde niemanden jemals dafür judgen, wenn er sagt, ihr könnt gerne alle euren Gin Tonic oder einen Sekt oder ein Bier trinken. Ich nehme ein Wasser. Dann kriegst du ein Wasser.
Wie oft trinkst du Alkohol?
Nicht regelmäßig, aber sehr, sehr gern trinke ich im Sommer Rosé.
Mhm.
Und da geht auch zu zweit eine Flasche am Abend. Einfach, ja, mit genügend Wasser dazu, über den Abend verteilt. Ich trinke im Winter gern ein Glas Rotwein. Ich achte aber auch darauf, ob es ein Habit wird.
Mhm.
Ich hatte also das mal, ob ich es jetzt einfach immer und immer und immer und immer und immer wieder mache, nach bestimmten Regularien, nach Hause kommen, Rucksack hinstellen, unter die Dusche springen, was zu essen machen und ein Glas Rotwein dazu. Oder ob es einfach stattfindet, wenn ich Freude dran habe.
Mhm.
Und ich hatte tatsächlich mal eine Phase, das war zu Hallo Deutschland-Zeiten in den frühen 2000ern. Da war ich allein dort. Also ich kannte noch niemanden.
Am Lerchenberg oder
genau,
in Mainz.
Ich war dort allein, lebte in Wiesbaden, kam nach Hause, hab mir was zu essen gekocht und hab ein Glas Rotwein getrunken.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ach,
das kann man schön einfach Ritual nennen. Ne?
Trinkst du noch eins dazu? Und irgendwann passierte dieses, jetzt hast du zwei getrunken, da kannst du auch alle machen jetzt, ne? Und da habe ich irgendwann gedacht, ja, bist du des Wahnsinns? Du kannst ja jeden Abend so eine Pulle Rotwein in dich reinkippen, nur weil du gerade allein zu Hause bist. Nee, du kannst ein Glas trinken. Dann machst du die Flasche wieder zu und vielleicht übermorgen oder nächste Woche trinkst du wieder ein Glas, wenn du gerade Lust drauf hast. Da bin ich sehr froh, dass ich da selbst wach geworden bin. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das geht, dass es zur Gewohnheit wird und dass es auch zur Krankheit werden kann.
Werbung.
Bonjour, heute bin ich einmal mehr in der freudigen Position, Ihnen und euch ein DM-Bio-Produkt quasi über Bande ans Herz zu legen. Und während ich das sage, erinnere ich mich an eine Situation auf einer Party, in der Küche, wo sonst. Ich unterhielt mich mit ein paar Leuten und später kam ein vielleicht 20-jähriger Gast zu mir und sagte, du meintest vorhin über Bande, was ist das denn für eine Bande? Und ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass dieser Begriff, diese Redewendung, gar nicht mehr so allgegenwärtig ist. Gemeint ist indirekt. Über Bande bedeutet indirekt, kommt aus dem Billard. Eine Kugel nicht direkt anspielen, sondern eben über Bande. Hier meine indirekte Empfehlung, denn ich lese sie zwar vor, aber sie kommt von Lena aus Aschaffenburg. Liebe Bettina, wie so viele andere höre ich unwahrscheinlich gerne Toast Hawaii. Es ist so eine schöne Idee, ein Gespräch fast nur auf diesem einen Thema, also Essen, aufzubauen, das uns alle doch auf so vielfältige Weise geprägt hat. Auch finde ich, man lernt Menschen so nochmal ganz anders auf ungezwungene, schöne und menschliche Art kennen. Mein DM-Bio-Produkt ist heute das Haferdrink-Konzentrat. für mich auf so vielfältige Weise nicht mehr wegzudenken. Zum einen ist es halb so groß wie ein herkömmlicher Milchkarton und kommt deshalb mit weniger Plastik aus oder wahrscheinlich meint sie auch mit weniger Verpackungsmaterial. Auch erleichtert es mir damit ein wenig das Schleppen meiner Einkäufe in den vierten Stock. Zum anderen kann man daraus mit Wasser aufgegossen bis zu 1,5 Liter Haferdrink herstellen. Sollte man es aber cremiger mögen, so ist es auch möglich, einen Schuss davon unverdünnt in den Kaffee oder das Porridge zu geben. Sehr lecker. Auch wenn ich ab und zu gerne Kuhmilch trinke, ist dieses Produkt ein Muss für meine kleine Frühstückswelt geworden. Ich danke dir für den schönen Podcast und wünsche dir damit weiterhin noch ganz viel Freude, denn diese ist auch beim Hören spürbar. Viele Grüße, Lena aus Aschaffenburg. Vielen Dank, liebe Lena. Schickt mir gern eure Lieblings-DM-Bio-Produkte und Geschichten und sagt, ob ich sie vorlesen darf. Unter rustberlin@icloud.com. Lass uns mal bei deinem Rosé bleiben und davon ausgehen, dass du an dem Abend alleine bist, gut gelaunt, ein Glas getrunken hast und diese Flasche zurückstellst in deinen Kühlschrank. Was ist noch in deinem Kühlschrank?
Immer viel. Es ist wirklich immer viel da. Es ist immer Milch da, weil ich meinen Kaffee mit Milch trinke. Und ich habe so eine tolle Espressomaschine. Und diese Espressomaschine hat auch natürlich die Fähigkeit, Milch aufzuschäumen. Und ich liebe Cappuccino. Also Milch ist immer da. Ich glaube, es ist wirklich in 95% aller Fälle Schlagsahne da. Weil ich liebe Schlagsahne.
Machst du da noch Zucker rein, wenn du sie schlägst?
Natürlich.
Vanillezucker.
Vanillezucker, ja. Und zwar anständigen. Es gibt ja solchen und solchen. Und ich glaube immer, dass solcher, der halt teurer ist und der Bourbon draufstehen hat, Bourbon, man mag es aussprechen, wie man will, dann auch der bessere ist. Ja, es schmeckt auch irgendwie besser.
Und machst du Sahne einfach so oder zu Kuchen, zu Eis und
zu allem.
Hast du das dann da? Hast du eingefrorene?
Ja, ich habe immer Schoko- und Vanilleeis. Ich liebe Eiscreme und es gibt auch genügend Menschen, die zu Hause ein- und ausgehen, die auch Eiscreme lieben. Und ja, da muss irgendwie Schlagsahne drauf und auch gern noch so ein Stückchen Vollmilchschokolade obendrauf. Und irgendwie noch Himbeeren, die vielleicht gerade gekauft wurden oder die im Tiefkühler.
Die man heiß machen kann und mal eben so drüber gießt. Ich bin neulich mit mir selbst in so einer Vanille-Eis mit so einem Sahne-Ersatz. Das war eigentlich so ein Testballon, nur Hafersahne. Der hat super geschmeckt und dann so heiße Himbeeren drüber. Und dann konnte ich mich selbst nicht stoppen. Da wieder, das ist der Punkt Maßlosigkeit, weil ich so dachte, ich bin sonst irre diszipliniert. Ich hatte keine Lust aufzuhören. Ich wollte nicht aufhören und ich habe dann auch einfach nicht
und
aufgehört.
Und das ist super. Was ist noch im Kühlschrank? Eigentlich ist immer irgendwie so eine harte Wurst ist immer da. Und die hängt auch vorher gern in meinem Hauswirtschaftsraum. Ich habe da so einen kleinen Haken und wann immer ich in Thüringen bin, kaufe ich mir von das darf ich ja sagen.
Ja, darfst du sagen. Absolut.
Tüv-Leiwer, die haben ihren
Sitz. Tüv-Leiwer, was ist das?
Das ist die Thüringer Fleischwarenfabrik und die sitzt in Apolda und die machen natürlich die besten Bratwürste und die machen natürlich die beste Ringknackwurst, die man dann so an so einem Fädchen nochmal aufhängt und die von Tag zu Tag etwas härter wird, wie so eine stracke Wurst. Und davon habe ich, wenn ich gerade aus Thüringen gekommen bin, dann so 3-4 hängen.
Ja.
Und wenn die angeschnitten ist, muss sie in den Kühlschrank. Ich habe immer ein gutes Stückchen Käse im Kühlschrank. Ich liebe Käse.
Kaufst du dann immer ein Stück Käse nur oder stellst du dir was zusammen?
Zwei. Also Ziegenkäse ist immer dabei. Irgendwie so ein weicher Ziegenkäse.
Musstest du das lernen, den zu mögen oder mochtest du den immer schon?
Den mochte ich eigentlich schon immer. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, die mochte Käse. Die hatte auch schon, als es den nicht so wirklich gab, zu DDR-Zeiten immer viel Käse da. Den habe ich sehr gern. Und dann immer noch irgendwie so einen schlichten Kuhmilchkäse. Gern einen etwas kräftigeren
Bergkäse, sowas in der Art.
Genau.
Ja.
Und das ist eigentlich immer da. Und dann steht da eben auch eine Flasche Rosé. Und was immer im Kühlschrank ist, das habe ich von einer Kollegin gelernt, ist eine, ich sag jetzt mal salopp, eine Flasche Blubberwasser. Und da kann jetzt jeder entscheiden, ob er einen Prosecco, einen Sekt, einen Cremant oder einen Champagner da stehen haben möchte. Und die Kollegin sagte irgendwann mal zu mir, eine Flasche Champagner musst du immer im Kühlschrank haben. Dann kann dir nichts passieren. Und dann habe ich die so angeguckt und dachte, was meinst du damit? Und sie hatte recht, weil, also es ist kein Champagner, sondern es ist dann gern ein Cremant, ne? Aber wann immer jemand kommt, unverhofft kommt, also klingelt und mit dem, was weiß ich, gerade mit dem Kinderwagen spazieren gegangen, ne? Hä, bist du denn da? Ja, kommt rauf. Kaffee? Oder wollt ihr ein Glas Cremant? Ja.
Ja, da sagt doch niemand nein.
Trinkt man ein Glas Cremant und hat irgendwie eine nette Stunde im Stehen am Balkon oder in der Wohnung. Und dann gehen die wieder und dann sagen die, ach, das war aber schön beim Marco. Und das ist wohl so. Ich bin froh, dass ich das übernommen habe. Also es ist wirklich immer eine Flasche Blubberwasser da.
Und hast du eine offene Wohnküche oder ist das eine abgeschlossene Küche?
Ich habe eine offene Küche, die auch höher gebaut ist. Meine Küchenarbeitsfläche, also das klingt jetzt für einige wahrscheinlich echt irre, ist auf 1,06 Meter.
Und die normale Höhe liegt bei?
93, glaube ich. Das ist schon erhöht, 93. 87 bis 93, irgendwie so. Ich habe mir die höher bauen lassen, weil ich eben auch groß bin und weil ich spülen möchte, ohne Rückenschmerzen zu haben und weil...
Moment, hast du keine Geschirrspülmaschine?
Ja, aber manchmal muss man ja so habe ich natürlich.
Schüsseln oder Pfannen oder irgendwas.
Und, oder wenn man sowas zubereiten muss, wenn man so Erdbeeren putzt oder so und da so eine halbe Stunde rumsteht, weil die da im Spülbecken rumschwimmen. Und ich habe mir die höher bauen lassen und bin sehr happy damit. Nur meine Großmutter, die mich kurz nach Herstellung der Wohnung besucht hat, die war so, war meine Oma 1,60, ich glaube so ungefähr, die hat dann was für mich gekocht und hat gesagt, du musst mal in den Topf gucken, ob das jetzt schon so weit ist.
Und was ist besonders charakteristisch an deiner Küche? Also gibt es irgendwie so, gibt es so eine Kochinsel oder gibt es einen bunten Tisch? Gibt es Fotos, Bilder, die da hängen?
Ja, sie ist, so wie du es beschreibst, sie ist besonders, als sie eingebaut wurde und ich sie mir gekauft habe, gab es so einen Moment, wo ich dachte, kauf dir nicht so eine Nobelküche, ja, sondern kauf dir eine andere. Mhm. Und dann habe ich die mir aber geleistet und bin heute jeden Tag happy damit. Und um sie zu beschreiben, sie ist aus Stein.
Oh.
Es ist eine Steinküche.
Welche und Farbe hat der Stein?
Es ist ein Granitstein, so grau.
Grau.
Und meine Vorstellung war immer, auf dieser Küche kannst du mit Kreide aufmalen, was du gerade brauchst. Du kannst so Senf draufmalen. Und dann weißt du, Senf mache ich natürlich nicht. Ich male nicht auf die Küche. Aber die hält was ab. Also die ist richtig robust und es ist wirklich, ich hoffe, dass ich die noch 50 Jahre haben kann.
Ja, mit Sicherheit. Das ganze Haus wird einstürzen, aber die wird stehen. Das ist auf jeden Fall so.
Und in dieser Küche ist Oma zum Beispiel. Also es gab einen einzigen Moment, wo meine Großmutter in der Öffentlichkeit stattfand. Es gab von der Gala von dieser Zeitschrift so eine Story, kochen Sie mit den liebsten Menschen Ihres Lebens. Und ich habe damals meine Oma gefragt, ob sie mit mir was kochen würde. Und dann haben die so ein schönes Fotoshooting gemacht und es fand in einer ganz toll hergerichteten anderen Küche, nicht in meiner Stadt, weil zu Hause niemand reinkommt, der schreibt oder Journalist oder sonst wie. Also das ist ein privater Haushalt und wir haben das woanders gemacht und da sind Fotos entstanden. Und diese Fotos habe ich gerahmt in eine Viererkonstellation, wo man mich sehr prominent sieht und Oma immer dabei ist. Und das habe ich Oma zu Weihnachten geschenkt. Und das landete in ihrer Küche am Kühlschrank. Leider ist Oma 8 Wochen später verstorben. Und ich habe damals gesagt, eigentlich möchte ich nichts haben, ich erhebe auf nichts Anspruch, aber dieses Bild möchte ich gerne wieder mitnehmen. Dann habe ich das Bild mitgenommen und in meine Küche gestellt damals und habe mich immer angeguckt und dachte so, ja Gott, jetzt gucke ich mir mal selber in die Augen. Und dann habe ich gedacht, es gibt doch noch andere Fotos aus der Serie und habe dieselben Situationen, diese 4 Situationen, die wir hatten, wo ich prominent war, nochmal rausgewählt, wo meine Oma prominent ist. Und habe das nochmal exakt so erstellen lassen.
Ach, schön.
Und diese 2 Collagen stehen auf meinem Küchentresen, Augenhöhe. Und wann immer ich in der Küche arbeite, gucke ich meiner Oma natürlich in die Augen und weniger mir und erinnere mich an diese Situation und sie beobachtet mich bei allem, was ich in der Küche tue und mache.
Ach, wie schön. Das ist wirklich schön.
Ja.
Empfängst du oft, oft wahrscheinlich nicht, weil du gar nicht genug Zeit hast, weil du viel arbeitest. Wie häufig bist du selbst Gastgeber und empfängst Freunde und Freundinnen?
Sehr, selten und sehr selektiv. Also ich bin kein Gastgeber für eine Party zu Hause. Ich weiß nicht, warum ich das nicht mag.
Schon weil die Leute vorne ihre Schuhe ausziehen müssten und die genau, wenigsten Leute ja. das wollen wahrscheinlich.
Das stimmt, ja. Weil ich dann alle Frauen enttäuschen würde und das komplette Outfit zerstöre, weil ich sagen muss,
jetzt ihr müsst... Jetzt tu mal nicht so. Ich kenne ziemlich viele Herren, bei denen das nicht anders wäre, auch ja. wenn sie keine...
Ich bin so groß geworden und als wir uns hier verabredet haben, habe ich auch gesagt, Schuhe aus und du sagst, nein, hier kannst du anlassen. Komm mal eben rein, weil du wahrscheinlich schon das Buch gelesen hattest und wusstest, ah, jetzt fragt er, nein, hier
viele kannst du. Viele Gäste fragen, ich finde das auch okay.
Hier also, kannst du anlassen, tritt mal rein. Und das ist bei mir zu Hause nicht. Ich habe das so übernommen und ich möchte es.
Völlig okay.
Ich möchte es von mir selbst nicht und wenn ich manchmal was vergessen habe, dann ziehe ich wirklich die Schuhe nochmal aus und dann renne ich nochmal in die Wohnung, dann ziehe ich die Schuhe wieder an und denke mir so, du bist so wow. ein Depp, warum machst du das so? Aber ich ziehe es durch und wenn ich Gäste empfange, dann sollen die bitte an meinen Esstisch passen und da passen 7, 8 Leute passen da dran. Das ist für mich so die überschaubare ja. Situation, die ich gern handle und das mag ich auch.
Wie lange ist es her, das letzte Mal? Sei ehrlich.
Es ist, glaube ich, echt ein Jahr her. Mhm. Ja, aber das war richtig schön. Das war richtig super und ich kann mich sehr gut dran erinnern und ja wirklich gern dran erinnern. Und nicht überzogen, nicht ausfallend, nicht besoffen, nicht drüber, sondern sortiert und schön mit vielen Kerzen, mit toller Tischdeko, mit gutem Essen, mit einem schwitzenden Gastgeber, der hoffentlich alles im richtigen Moment an die richtige Stelle bringt. Ich bin da sehr, wahrscheinlich zu perfekt. Also ich würde mir viel häufiger wünschen, dass ich da entspannter bin. So wie ich es mit Kuchen zum Beispiel bin. Also zum Kuchenessen kommen ganz häufig Menschen so. Mhm. Ja, ich habe einen Kuchen gemacht oder ich probiere das aus, wo ich schon ganz häufig so eine Springform hingestellt habe und 5 Löffel daneben gelegt habe und gesagt habe, wenn ich die Springform jetzt aufmache, läuft's raus. Aber es ist ja nur gutes Zeug drin. Könnt ihr alle aus einem Napf löffeln, gibt halt keine Stückchen gerade. Mhm. Da bin ich entspannt.
Bist du denn selbst als Gast anspruchsvoll?
Nein.
Damit hast du dir eigentlich schon beantwortet, worauf es ankommt, ne? Also, dass du, wie schade, dass du als Gastgeber so perfektionistisch zu sein scheinst und den Abend dann vielleicht gar nicht so sehr genießt, wie du könntest, weil du dir in den Kopf gesetzt hast, Bœuf de la Chanson zu machen, statt einfach einen geilen Topf Pasta oder 35 Liter Suppe. Unsere Zeit ist schon so fortgeschritten und wir haben die Standards noch gar nicht abgerufen.
Dann hier mit den Standards, Seite 1.
In dieser Küche gab es ein Geschenk oder etwas, was du dir selbst gekauft hast. Ein Utensil, ein Gerät, eine völlig überflüssige Anschaffung.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Natürlich ist der Thermomix eine völlig überflüssige Anschaffung, aber dieser Thermomix ist ein Küchengerät geworden. Also ich habe keinen Mixer mehr, sondern ich werfe alles in diesen Thermomix. Ich weiß, dass es die teuerste Sünde der Welt ist, aber ich liebe sie. Und diese teuerste Sünde der Welt macht zum Beispiel ein tolles Risotto. Also ich habe ganz häufig versucht, Risotto zu kochen. Und entweder war es angebrannt oder es war noch zu dünn. Oder dieser Thermomix macht ein tolles Risotto. Aber ich koche auch noch richtig. Also ich mache da nicht hier so Lachs mit Varoma und diesen ganzen. Das findet bei mir nicht statt. Und was ich immer noch besitze, ist der Toaster, den mir meine Mutter geschenkt hat, als ich in meine erste Wohnung zog. Und dieser Toaster ist schrecklich grün. Und zwar ein schlimmes Grün. Aber ich kann den niemals weggeben.
Und er wird dich überleben, weil diese Geräte häufig von einer Qualität sind. Und es gab auch so eine Qualitätssicherung in der DDR. Hm. Das weiß ich noch. Ich habe da neulich was darüber gelesen.
Es ist einer aus dem Westen schon. Mit so einer Auswurftaste, die man drücken kann, wenn man das Gefühl hat, man hat ihn zu hoch eingestellt. Die geht nicht mehr. Also ich muss vorher einstellen, wann, wie, wo. Ja, der wird regelmäßig rausgeholt und dann gibt's Toast.
Wahrscheinlich ist die Auswurftaste das, was an diesem Toaster am einfachsten zu reparieren ist, war irgend so eine Sprungfeder. Also dein Vater würde...
Der hätte das Ding schon längst auseinandergenommen.
Es gibt doch diese Reparaturcafés oder so. Also wenn dir wirklich was dran liegt, weil es kann einem die Stimmung versauen, wenn du nur noch 2 Scheiben Brot hast und die kommen schwarz raus. Also, oder du musst das so wegkratzen.
Soll man ja nicht machen.
Nee, soll man nicht machen. Gleich weg. Aber ich kann es dann auch nicht wegwerfen.
Nee, ich auch nicht. Ich kratze es dann auch ab. Und dann sieht die Spüle aus wie Sau.
Die Spüle sieht aus wie Sau. So, okay. Dann haben wir jetzt noch entweder oder. Ja oder nein, Rosenkohl?
Ja.
Rotkohl?
Ja.
Grünkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Ja.
Meeresfrüchte?
Vielleicht, nein.
Rote Beete?
Wobei, ich korrigiere das Nein vielleicht. Kalamari ja, aber diese zum Knibbeln nicht.
Kalamari, diese heiteren Gesellen.
Ja, aber nicht hier so knibbeln oder Hummer oder so. Nee.
Aal. Es gibt irgendeine Erinnerung mit Aal.
Ja, gab's bei Luzi an der Ostsee. Wenn mein Vater und Udo, der Mann aus der befreundeten Familie meiner Eltern, wenn die Kohlen reingeschippt hatten für Luzi, weil die immer dann bestellt hatte, wenn meine Eltern zum Urlaub kamen, dann gab's Aal.
Mhm. Da hat die sich nicht gemacht.
Ja. Oh, da muss ich direkt schlucken, da kriege ich so einen Schluckreflex.
Aha.
So geräucherter Aal, toll.
Geräucherte Makrele liebe ich, diese Goldmakrele. Oh Gott.
Auch schön.
Das
auch
muss ich mal wieder essen. Kapern?
Ja.
Koriander?
Ja.
Ingwer?
Ja.
Oliven?
Ja.
Innereien?
Nein.
Lakritz?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Kennst du diese Luxuslakritz, diese Kugeln, die aussehen wie so Badezusätze?
Nein.
Gebe ich dir mit. Es sind mir geschenkt worden, ist die beste, wer Lakritz mag, liebt das.
Und geht auch als Badezusatz.
Geht auch als Badezusatz. Gurken? Natürlich
ja.
Liebst du natürlich, Gurken.
Ja.
Rosinen? Ja.
Ja.
Kümmel?
Ja.
Stollen gibt's auch eine Geschichte oder zumindest eine Erinnerung. Deine Großmutter war, glaube ich, gut in Stollen.
Meine Urgroßmutter, die mit den Kräckern, die hat vor Weihnachten immer so Mitte November oder so, fing die an, Stollen zu backen. Und zwar, lass es 10 gewesen sein.
10 Stollen?
10 Stollen hat die gemacht und die wurden dann in der Bäckerei gebacken. Die hat sie dann dahin gebracht, dann wurden die gebacken. Und die Bäckerei hat dann immer 1 oder 2 behalten, um sie zu verkaufen, um so, sie haben ihre Stollen bei uns gebacken, wir kriegen was dafür. Und dann landeten die auf dem Schrank oben im Schlafzimmer. Und dann wurde einer runtergenommen und da wurde einer irgendwie zum ersten Advent, dann wurde einer verschenkt. Dann kriegten einen Stollen die Kinder sowieso, einen Stollen die Kinder sowieso. Und das war die Stollengeschichte.
Ach, wie schön. Gott sei Dank habe ich nachgefragt. Tolle Stollengeschichte. Sushi oder Fondue?
Fondue.
Erdbeeren oder Himbeeren?
Beides.
Da hast du dich richtig drauf gefreut. Apfel oder Birne?
Beides.
Apfelschneider oder Apfelbeißer? Apfelschneider.
Aber auch Apfelbeißer. Aber ich schneide sie wirklich sehr, sehr gern. Ich hab,
aber du schälst sie nicht.
Nee, aber ich habe mal so ein Opinel-Messer geschenkt bekommen. Und das kann man ja dann so aufdrehen und aufklappen. Und damit ist das unterwegs super. Also ich, wenn ich das Opinel dabei habe, habe ich in meinem Rucksack, dann beiße ich nicht mehr rein, sondern dann wird schön entkernt.
Also das Gehäuse kommt weg.
Mhm. Mhm. Und das ist ja effektiver. Also wenn man es viertelt und das Gehäuse wegmacht, habe ich das Gefühl, ist effektiver als bis zum Apfelkrebs oder Birnenkrebs runterzuessen.
Ja, ist es. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich ärgere mich nur, wenn ich einmal in den falschen Winkel reingehe beim Gehäuse, wenn man diesen Halbkreis macht.
Dann ist zu viel weg.
Und dann ist zu viel weg. Ja. Aber das kann man ja trotzdem auch noch abknabbern.
Ja.
Bist du das Team Banane oder das Team Zitrone?
Auch eigentlich beides, aber aus einer Zitrone kann man keinen Bananenmilchshake machen.
Aber mit einer Zitrone kann man fast alles andere machen. Die meisten setzen auf Zitrone. Also Banane hat keine große Lobby bei diesem Spiel.
Ich mag sie sehr gern und ich lasse sie manchmal auch im Kühlschrank lange liegen, dass sie braun wird. Oder ich werfe sie auch nicht weg, weil sie wird dann echt ein Milchshake.
Süßes oder salziges Popcorn?
Salziges.
Du hast nicht von Felinchen gesprochen.
Leider, weil Felinchen gehört der große Auftritt.
Felinchen, dann sag kurz, was Felinchen
ist dieses Knäckebrot, das in meiner Heimatstadt Apolda hergestellt wird und wurde. Wir zu DDR-Zeiten aber keins hatten, bis auf den Felinchenbruch, der dann irgendwie da so verkauft wurde.
Aha.
Und wenn ich heute zum Beispiel in Berlin bin und durch den Supermarkt gehe und mir Felinchen kaufe, dann kann ich nicht nur eine Packung kaufen, sondern dann müssen es 3 sein, weil es könnte ja sein, dass ich nochmal welches brauche.
Ist ein dünnes Knäckebrot, ne?
Dünnes Knäckebrot, genau. Wir haben noch gar nicht über Nougat gesprochen und über Marzipan.
Ja, und über deine Einschulung.
Ja, und über dir, über alles, was in der Zuckertüte war. Und ich meine Großmutter heute noch dafür verehre, dass sie zu DDR-Zeiten Nougat organisiert hat und Marzipan und das ganz lange gehortet hat und es dann immer noch toll geschmeckt hat, als ich es in die Zuckertüte bekomme. Mm,
hattet ihr denn Westverwandte oder Freunde,
Nein.
die euch hin und wieder...
Oh. Es gab es nur im Fressex.
Was ist das?
Fressex ist der Delikat, hieß der Laden. Quasi der Exquisit für alles, was man isst. Es gab in der DDR zwei spezielle Geschäfte, wo es teurer war. Delikat für alles, was man isst und Exquisit für alles, was man trägt.
Mhm.
Und das war sündhaft teuer im Vergleich zu den Einkommen, die man in der DDR hatte. Und im Fressex, im Delikat, gab es eben auch Nougat und Marzipan. Und das hat Oma mir gekauft.
Jetzt weiß ich aber auch, warum du die Mozartkugel so gerne gegessen hast, weil sie eben beides in sich vereint. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab, kennst du noch Belnuga? Das ist nämlich dieses längliche von Zentis, glaube ich. Ich habe es jetzt gerade, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Aber es ist wie so ein Marzipanbrot, in dem Nougat, weicher Nougat drin.
Richtig.
Es ist das Beste aller Welten, oder?
Ich mag vor allem das, was da noch vor mir liegt. Du hast mir deine Mozartkugel ja vorhin rübergeschoben und hast gesagt, so, du kannst auch meine sehr gern. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Also Mozartkugeln ist das Beste.
Wunderbar, wunderbar. Dreimal. Dreimal wird es Toast Hawaii live on stage, also auf einer Bühne geben und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dabei wärt, wenn sie dabei wären. Und apropos dabei, mit dabei sind die tollsten Gäste, die man sich vorstellen kann. In Berlin am 27. Mai sind das Laura Larsson und Linda Zabakis. In Köln am 14. Juni Annette Frier und Martin Rütter. Und in Hamburg am 24. Juni Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz. Die Daten und die Karten findet ihr unter bettinarust.de. So, und dann gehen wir jetzt raus mit einem gedachten Dessert. Also wie beendest du, wenn du mit Freunden essen gehst, wie beendest du ein gutes Essen, wenn du noch nicht so richtig super satt bist, dass du sagst, boah, ich krieg nichts mehr rein.
Im Restaurant?
Mhm, nimmst du noch einen Schnaps, nimmst du ein Espresso, Eis, Kuchen und zum Schluss... Das Dessert.
Ich liebe Affogato, Vanilleeis mit Espresso drüber. Das schmilzt dann so vor sich hin und man hat einen Espresso mit...
Habe ich noch nie gegessen, glaube ich. Also wir kennen es von Eiskaffee, diese Kombination. Ne?
Sensationell. Du nimmst eine Kugel Vanilleeis, schönes Vanilleeis und einen Espresso kippst du oben drüber und dann isst du das Vanilleeis und dann dieser Espresso mit dazu.
Ja, das ist eine gute
Super.
Idee.
Super. Und was ich immer bestelle, wenn es das gibt, ist ein Kaiserschmarrn. Den kriegt man zu Hause ja nie so hin. Und ich bin kein, wie nennt man das Schnäppchen hinterher, kein Verteiler. Also brauche ich nicht. Ich brauche nicht sowas wie ein Ramazzotti oder ein Averna oder irgendwie. Nö, was Süßes. Ich finde zum Schluss was Süßes ganz toll. Auch da musste ich irgendwie 50 werden, um zu sagen, ist mir doch egal, wenn das jetzt noch um kurz nach 10 Kalorien sind.
Was wir jetzt ausgelassen haben und... Ich danke dir dafür, dass das möglich war, war die Geschichte deiner Mutter, die Krankheit deiner Mutter. Sie haben die Möglichkeit, sich die Hörbarust anzuhören, da ist das Thema sehr groß. Es gibt aber auch zahlreiche andere Interviews und Podcasts, in denen du warst und darüber gesprochen hast. Und wer sich darüber hinaus interessiert, kann sich das Buch anschaffen. Alles gut, das meiste schon. Meine Eltern... Diese gemeine Krankheit und ich erschienen bei Kiwi. Da können Sie sich nochmal quer durch Marco Schreits Leben lesen und werden auch der ein oder anderen Aussage über Essen begegnen.
Genau, da werden die ein oder anderen kleinen kulinarischen Sachen rausfallen.
Okay. Es hat mir wirklich großes Vergnügen bereitet,
Kann
mit dir zu sprechen. Ich danke dir, dass du hier bist.
Vielen Dank. Und jetzt Mozartkuchen.
Ja, bitte.
Danke.
Toast Hawaii ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.